Okay, ihr Lieben, heute Morgen wollen wir uns mit dem Thema ein bisschen intensiver auseinandersetzen. Wir haben schon das kurz tangiert. Was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue? Gerade hier ist Ehrlichkeit wichtig, dass wir uns selber ehrlich fragen, warum tue ich, was ich tue als Christ? Das ist manchmal eine schwere Frage, ne? Weil man so mit Dingen konfrontiert wird, die man gar nicht gerne in sich sehen möchte und wahrhaben möchte. Es ist auch oft so, dass viele Impulse, wenn man in Predigten sitzt und es darum geht, weiterzukommen im Glauben, dann sieht es oft so aus. Dir wird gesagt, was du mehr machen musst, was du besser tun solltest, wo du nachlässig bist und was du noch alles leisten musst. Ich hatte letzte Woche einen Kontakt mit einem Freund von mir in den USA. Er hat mir erzählt, ja, neulich kam meine Tochter aus dem Gottesdienst. Da habe ich gefragt, na, wie war's? Wie immer, Daddy. Jesus ist gut, du nicht, streng dich mehr an. Und er sagt, er war so schockiert. Und das ist aber allzu oft das Thema, dass man dir sagt, was du nicht bist. Und das macht uns nicht mutig, das macht uns nicht entschlossen, es drückt uns eher runter. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder neu fragen, warum tun wir, was wir tun? Was bewegt uns tief innen drin? Und das, was uns bewegt, hat sehr viel zu tun mit dem, was in uns auch abgebildet ist. Unser Tun fließt aus dem Sein. Was ist dein Sein? Wer bist du? Was bist du innerlich? Die Wüstenväter, ich habe das schon mal am Anfang der Woche gebracht, wir wollen das nochmal kurz sehen, haben das wunderbar verstanden. Das ist für mich, ne? Genau. Sie ermutigten ihre Jünger, alles an Kraft und geistiger Energie dran zu setzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich, was Gott von dir will. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Das kann man nicht oft genug gepredigt bekommen. Denn Gott alleine genügt. Wenn du bei ihm ankommst, wenn du begriffen hast, wer er ist, wie er dich sieht, wie er dich angenommen hat, wie er dich liebt, dann kommt, denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Wenn du dich in jemanden verliebt hast, dann wirst du alles tun, um seine Liebe zu erwidern und zu gewinnen. Und dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Das ist so wichtig. Unser erstes Ziel sollte sein, Gott immer intensiver und besser kennenzulernen, ihn zu erfahren, zu erleben. Und das ist so wichtig, dass das passiert in den kleinen Dingen des Lebens. Ich möchte Mut machen. Nimm ihn hinein in die banalsten Sachen deines Lebens. Ich habe gestern wieder so eine schöne Erfahrung gemacht. Ich war mit einem Teil von unserer Gruppe, die haben mich eingeladen, mit auf den Berg zu gehen. Wir sind vormarschiert und dann kommen wir da an die Seilbahn und ich will meine Fahrkarte zücken. Und finde sie nicht. Scheiße. Da habe ich gedacht, jetzt, dann habe ich gesagt, fahrt ihr schon mal vor. Und dann, ich gehe nochmal ins Haus und schaue nochmal auf meinem Zimmer nach. Und dann habe ich so ein Stoßgebet hochgeschickt. Und ich war keine 20 Meter gelaufen von der Seilbahn weg. Da höre ich so eine deutliche Stimme. Geh dahin an die Bank, pack dein Portemonnaie aus, klapp's auf. Es hat mir regelrecht der Vater gezeigt, in welche Tasche von meinen Kreditkartenhaltern ich reinschauen soll. Und da war hinter der einen Kreditkarte die Karte eingeklemmt. Da habe ich sie gefunden. Und das war für mich, man könnte jetzt sagen, was ist das schon, banal. Aber das sind für mich die Dinge, wo ich Gott erlebe, was mich so beglückt, wo ich sage, er nimmt Anteil selbst daran, wenn ich meine Karte verlegt habe. Da hat er Anteil dran. Ne? Ja, alles klar. Und da möchte ich dir Mut machen, um Gott kennenzulernen. Lern ihn auf dieser Ebene kennen. Nimm ihn in die banalsten Dinge deines Lebens rein. Er möchte teilhaben in deinem Leben. Du hast auch, wenn du Kinder hast und sie wirklich liebst, dann sind dir auch die Kleinigkeiten, die deine Kinder beschäftigen, die sie umtreiben, die Wünsche sind dir wichtig und du versuchst ihnen zu begegnen auf dieser Ebene, um Beziehung aufzubauen. Und du machst es auch aus Liebe zu ihnen. Und sie spüren diese Liebe auch und lieben dich zurück. Und genau auf dieser Ebene sollen wir Gott begegnen. Wir sollen nicht als eine theologische Entität begegnen, sondern als einen liebenden Vater. Und das geschieht, indem du einfach sagst, Gott, lass mich deine Gnade erkennen. Ich bete jeden Morgen zum Beispiel diesen Psalm, den David geschrieben hat, das ist der 86. Herr, tu ein Zeichen an mir, ein Zeichen deiner Güte, dass du es gut mit mir meinst, damit es meine Feinde, und das ergänze ich immer noch, meine inneren und äußeren Feinde, weil manchmal bin ich mein größter Feind, dass es meine inneren und äußeren Feinde sehen und sich fürchten, weil du mir geholfen hast. Und das ist so gut, wenn du dann immer wieder Gnaden erfährst, durchtragen erfährst, in den kleinen oder großen Belangen des Lebens. Das festigt dein Vertrauen in den Vater. Das gibt dir eine Beziehung, die ist fast nicht mehr zu zerbrechen irgendwann. Ich habe gerade neulich gesagt in der Predigt, wenn man mir heute sagen würde, die Bibel ist total Müll und die ist gar nicht real und das ist nicht real, das ist nicht real. Du kannst mir meinen Glauben nicht mehr wegnehmen. Ich habe zu viel erlebt, wo ich nicht sagen kann, da kann ich nicht sagen, das war ein Zufall. Irgendwann überschreitest du eine Grenze und sagst, da gibt es keine Zufälle mehr, das ist Wunder. Und da sollen wir hinkommen, dass unser Glaube in ihm basiert und nicht in einem Buch alleine. Also nochmal, bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich, was muss ich für dich tun, was muss ich für dich tun, Vater, sondern wer bist du, wer bist du? Franz von Assisi hat nächtelang in seiner Gebetshöhle zugebracht und hat immer wieder das eine Gebet gesprochen. Wer bist du und wer bin ich? Wer bist du und wer bin ich? Wer bist du und wer bin ich? Ihm war es wichtig zu erkennen, wer ist er in den Augen des Vaters und wie kann er den Vater besser erkennen? Und er war ein Prophet der Liebe. Da gibt es ja zum Beispiel das eine Gebot, den 10 Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wenn man das dann so liest, denkt man, ups, du sollst, du sollst. Dann denkt man, ja, also, ich komme da nicht ganz klar mit. Kann man Liebe befehlend anordnen? Kann ich jemandem befehlen, dass er mich liebt? Kann oder will Gott uns befehlen, ihn zu lieben? Ist es nicht vielmehr so, dass man um Liebe kämpft, man den anderen spüren lässt und ihm kreativ zeigt, wie sehr man ihn mag und ihn wertschätzt, dass man Gutes tut an ihm, ihn umgarnt, umwirbt und hofft, dass die Liebe erwidert wird von dem anderen? Es gibt interessante Sprachforschungen im Kontext des Alten Testamentes, die darauf hinweisen, dass der Urtext bei den 10 Geboten nicht heißt, guck mal wieder rein, du sollst, sondern du wirst. Ja, genau. Das ist hochinteressant, wenn man das mal dann reinsetzt, dann gibt der ganze Dekalog, die 10 Gebote ergeben ganz anderen Sinn. Du wirst nicht stehlen, du wirst nicht, du wirst, du wirst. Das macht Sinn mit den anderen Texten, die wir schon die Tage gelesen haben, der Heiligen Schrift. Zum Beispiel Hesekiel 36. Ups. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten, danach tun. Dann ergibt es ganz den Sinn, du wirst, nicht du sollst, du wirst den Herrn, deinen Gott lieben. Wenn wir uns begegnet sind, wenn ich dir begegnet bin, dann wirst du mich lieben. Jetzt Jeremia 31, 33, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein, ich will ihr Gott sein. Johannes 4, 19, das ist einer meiner Lieblingsverse, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich brauche das immer wieder jeden Tag neu, diese seine Liebe zuerst muss ich erfahren. Füll meinen Liebestank, sage ich morgens immer. Und dann lass ihn überfließen, dass ich weitergeben kann. Ich kann nicht aus einem leeren Tank andere segnen oder lieben. Das fällt mir schwer. Das kann ich machen, aber das ist nicht echt. So, und diese Verse zeigen uns zutiefst, dass wenn es um die Liebe Gottes geht, nicht wir, sondern Gott der Handelnde ist. Du wirst den Herrn, deinen Gott, lieben. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen von Gott an dich und mich. Er wird uns dahin bringen, dass wir ihn lieben können. Und das heißt, er macht und unternimmt auch alles, um sich uns in einer Weise zu offenbaren, wie ein Liebender Deswegen wird auch oft der Bräutigam genannt, der um seine Braut wirbt. Und wir schaffen es nicht, Liebe mit Forderungen und Drohungen untermauert herauszupressen aus jemand anderen, sondern nur, indem ich mein inneres Wesen dem anderen mitteile und ihm zeige, dass ich ihn liebe. Es ist traurig, die großen Teile der Geschichte des Christentums sind davon geprägt, dass es mit Drohungen gearbeitet hat, dass es Menschen bedroht hat, dass man mit Angst vor der Hölle Menschen versucht hat, gefügig zu machen. Und wenn man dann so fragt, warum machst du es? Ja, ich meine es doch nur gut. Ne? In Amerika gibt es in frommen Kreisen diesen Satz, turn or burn, dreh um oder brenne. Und da musst du sagen, also, was hat das noch mit Liebe zu tun? Das ist wie wenn ich eine Frau bin ledig, finde eine schöne Frau, möchte sie heiraten, möchte sie als Frau gewinnen, ziehe meine 45er raus, lade sie durch, halte sie dir an den Kopf und sage so, jetzt hast du zwei Möglichkeiten, du heiratest mich oder schießt dir den Kopf weg. Was für eine Liebe ist es dann, wenn sie sagt, ja, ich heirate dich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erkennen, Gott ist nicht so einer, der uns mit Drohungen an sich zieht, sondern der mit Liebe um uns wirbt. Er möchte die Ewigkeit mit uns verbringen in einer wechselseitigen Liebesbeziehung und nicht als Despot auf einem Thron sitzen mit zitternden Untertanen, die ihn umgeben. Das ist, was menschliche Diktatoren machen. Aber unser Problem ist oft, dass wir Gott immer wieder auf die menschliche Ebene runtergezogen haben. Deswegen haben wir heute das Thema, was motiviert mich als Christ zu tun, was ich tue. Ich möchte jetzt gerne mit euch, wie ich schon angedroht habe, eine Gruppenarbeit machen. Da haben wir es nochmal. Genau, ich lasse das mal stehen, da können wir drauf gucken. Ich möchte, dass du dich ehrlich fragst, warum bist du auf der christlichen Lebensreise? Warum bist du sonntags zum Beispiel im Gottesdienst und der Woche vielleicht im Hauskreis oder in irgendwelchen anderen Gruppen? Was ist dein tiefster Antrieb zu beten, die Bibel zu lesen, anderen von deinem Glauben zu erzählen, moralisch zu leben oder Gutes zu tun? Versuch diese Fragen mal so ehrlich wie möglich für dich zu beantworten. Vermeide christlich reflexhafte Allerweltsphasen. Schau mutig auf die vielleicht weniger schönen Antworten, die in dir hochpoppen. Denn gerade Ehrlichkeit ist angesagt und wichtig. Wo ich vielleicht zugebe, sage ich, Gott, ich mache das eigentlich aus Schiss vor dir. Und dann kann Gott uns helfen, daraus zu finden. Ein weiser Mann hat mal gesagt, wo wir hinfallen, finden wir pures Gold. Und wo wir blind und religiös weiterstürmen, laufen wir am Gold vorbei. Manchmal musst du hinfallen, stolpern über die Irritationen in dir, über die Dinge, die nicht schlüssig sind, damit Gott sie in Gold verwandeln kann. Ich würde jetzt vorschlagen, wir bilden so vielleicht 4er, 5er Gruppen, wie es aufgeht. Findet euch einfach mal. Und dann wollen wir uns, können die Stühle auch ein bisschen verrücken, können kleine Kreise bilden. Und dann möchte ich, dass ihr 10 Minuten erstmal für euch selber diese Frage still reflektiert. Sie lest, für euch selber antwortet, vielleicht auch aufschreibt. Und wenn die 10 Minuten um sind, gebe ich ein Alarmzeichen, dann fangen wir an, in der Gruppe uns auszutauschen, wenn ihr mögt. Ja? Dass wir darüber sprechen, wo habe ich, warum bin ich auf der Lebensreise, wo habe ich meine Schwierigkeiten, warum gehe ich in den Godi, warum nicht. Und dann wollen wir uns austauschen und dann kommen wir wieder zusammen in der großen Gruppe. Ich denke, es ist ganz schön, dass wir auch mal miteinander interagieren, aufeinander zugehen und vielleicht auch so etwas kennenlernen. Aber wie gesagt, es ist kein Zwang. Wenn du sagst, das mag ich nicht, das ist mir zu intim, dann bleib auf deinem Stuhl sitzen. Keiner nimmt dir das übel oder krumm. Okay? Feuer frei. Also findet euch. Wo sind die Alpha-Tiere, die jetzt die Gruppen bilden? Könnt die Stühle ruhig verrücken, bildet Stuhlkreise. Also wir haben jetzt 10.45 Uhr. Dann machen wir bis 10.55 Uhr. Tut jetzt einfach mal still für euch nochmal diese Fragen in der Stille für euch selber erstmal beantworten. Und dann so ab 11 fangen wir dann an, in der Gruppe uns auszutauschen über das, was wir für uns so gehört haben, was du mitteilen möchtest. Okay? Dann seid gesegnet. Ich gehe jetzt schlafen. Hier spricht der Flight Captain. We are ready for landing. Bleibt mal in den Gruppen so sitzen. Wir werden noch mal Gruppen machen. Bleibt einfach so da, könnt euch ein bisschen auf dem Stuhl rumdrehen. So, wer mag aus jeder Gruppe einer kurz vielleicht so zusammenfassen, was habt ihr denn so erfahren in der Gruppe? Wer mag anfangen? Jesus fängt an. Nehmt das Mikrofon, dass wir es auch aufzeichnen können.
Ja, ich kann gerne anfangen, wobei das schwierig ist, weil wir alle ja unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben und ich versuch's mal. Warum bist du auf einer christlichen Lebensreise? Das war, glaube ich, bei vielen gleich. Wir haben alle irgendwann mal Jesus kennengelernt in unserem Leben und ihn angenommen und dann in dem Moment hast du den Heiligen Geist in dir. Und der sagt dir, was du zu tun hast und was du machen sollst und wie du im Geiste wachsen sollst. Warum sind wir hier und sonntags im Gottesdienst oder unter der Woche im Hauskreis? Ja, aus dem gleichen Grund. Ich denke, jeder, Glauben alleine ist sehr schwierig. Also Glauben alleine, habe ich gemerkt, wenn ich mal nicht in die Gemeinde gehe, da ist man den Angriffen des Satans ausgeliefert. Und wir brauchen einander. Wir bilden alle zusammen den Leib Jesu und wir brauchen uns. Deswegen ist das total wichtig, dass man eine Hausgemeinde hat, also eine Ortsgemeinde, denke ich mal. Und das ist, glaube ich, auch egal, ob das jetzt Methodisten sind oder Baptisten oder Landeskirche oder was auch immer. Wichtig ist, dass man so eine Gemeinde vor Ort hat und eben auch sich in einen Hauskreis wiederfindet. Also zum Beispiel in unserer Gemeinde sind 300 Leute, dem würde ich auch nicht jeden alles anvertrauen, aber in so einem Hauskreis wird ja beispielsweise gesagt, dass was wir hier jetzt bereden, das bleibt hier schön unter uns und den kann man dann auch mal erzählen, dass es dir vielleicht jetzt gerade nicht so gut geht und dann wird dafür gebetet und total wichtig. Kommen wir zum Antrieb, die Bibel zu lesen, anderen von deinem Glauben zu erzählen. Ja, also ich denke mal, wenn man Jesus im Glauben angenommen hat, dann will man das auch. Der Heilige Geist, auf den wir natürlich hören müssen, der in uns ist, der zeigt uns den Weg und der, auf den sollten wir hören. Und dann machen wir das auch, dann lesen wir in der Bibel, war in unserer Gruppe ein bisschen unterschiedlich, sage ich jetzt mal, wie das bei mir ist. Also wir, meine Frau und ich, wir lesen in der Bibel und beten. Ist das so, dass das bei uns zusammen, also zu Hause, ein ständiges Gebet eigentlich ist? Wir fangen morgens an zu beten. Wenn wir dann mit einem Auto irgendwo hinfahren, dann beten wir, Jesus, wenn wir beispielsweise ehrenamtlich arbeiten, schick uns die Menschen, für die wir beten dürfen, dann betest du dafür die Menschen und ja, so war das bei uns. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen?
Wollt ihr was ergänzen? Mutig sein.
Also der Antrieb, also die Sehnsucht möchte ich gestillt haben, die ich in meinem Herzen habe. Mhm. Das ist für mich ein ganz starker Antrieb, damit ich nicht woanders hingehe und mir die Anerkennung oder was auch sonst mir hole, weil das macht die Seele, sie macht es einfach. Aber ich möchte es von Jesus haben. Ich möchte von Jesus ja dieses Leben haben, das er für mich hat. Ja, dieses Ausgefülltsein, dieses Sattsein, Das möchte ich haben. Und dann bin ich auf der richtigen Seite und es geht mir gut. Ich bin mit Gott verbunden und das ist für mich so wichtig. Ja. Ich möchte dann auch mal in der Ewigkeit ankommen und einfach, ja, die Beziehung ist schon da, sie ist schon gebaut. Ja. Und das ist so wichtig.
Amen.
Amen.
Danke dir.
Ja, sehr
gerne. Danke.
Ja. Es war auch bei ihr also dieses ein bisschen so ein Spannungsfeld zwischen ich will das tun und manchmal ich habe eigentlich gar keinen Bock, weil ich vielleicht gerade wieder lieber vorm Fernseher sitze oder mich irgendwo rumchille. Und es ist immer so ein bisschen, ein Stück ist Disziplin. Ganz viel ist einfach, dass Gott uns zieht. Und ich habe das auch oft beim Evangelisieren, da war es nicht mehr dazu gekommen. Also mein Antrieb ist eigentlich, dass ich weiß, ich sollte das tun, weil irgendjemand hat mich gerettet. Also durch irgendjemand bin ich da hingekommen. Und es ist oft so, wir gehen öfter mal auch auf die Straße, es ist oft so, dass ich überhaupt keinen Bock habe. Aber wenn ich dann gehe und wenn ich dann trotzdem einfach die Menschen anspreche, in dem Moment, wo ich das tue, kommt von Gott die Gnade dazu und kommt von Gott die Liebe zu den Menschen. Und an anderen Tagen ergibt es sich einfach ganz automatisch, dass plötzlich einfach ich mit jemandem rede und dann zack, kommt das plötzlich, weil eine Tür aufgeht. Also es ist immer beides, ich hab was zu tun und Gott macht dann den Rest.
Super. Danke, dass ihr so ehrlich wart, weil man ist immer so in der Gefahr, bei so Fragen die christlichen Pat Answers zu geben, die netten christlichen Antworten. Aber lasst uns auch mal ehrlich sein, wo man vielleicht sagt, ich habe keinen Bock. So, eure Gruppe, wer mag?
Ich habe keinen Bock.
Ich habe keinen Bock. Gut. Wer hat Bock? Wer überwindet sein nicht sein Nullbock? Macht's kurz und knackig, ne?
Ja, bei uns war es auch unterschiedlich, würde ich sagen. Wir sind aber auf jeden Fall auf der christlichen Lebensreise, also ich habe gesagt, ich bin dazu berufen. Manche haben gesagt, sie haben sich dafür entschieden. Also ja, entweder die bewusste Entscheidung für Jesus oder das Berufensein. Ja, wir sind hier. Ich habe gesagt, weil ich Hunger habe, weil ich Sehnsucht habe nach Gott, weil ich immer mehr will, weil ich satt werden will. Ich weiß nicht, was war noch bei uns? War noch was Wichtiges? Gemeinschaft, ja, eben, dass die Gemeinschaft stärkt und dass wir sie brauchen, wenn wir dann, ja, wir haben es ja wahrscheinlich alle erlebt, wenn wir irgendwo alleine sind, wo Gott nicht ist, wie es dann ist. Und deswegen, ja, brauchen wir das Aufgefülltsein in der Gemeinschaft. Über den Antrieb haben wir sonst, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas. Also eigentlich hat jeder so aus seinem Leben berichtet, wie es für ihn ist. Und ja, wir haben auch bekannt, dass uns manches schwerfällt oder dass wir manches tun, weil wir Anerkennung haben wollen. Oder also ich habe auch gesagt, gerade im Hauskreis, es ist immer noch Thema, irgendwie gut da, also auch vor den anderen Christen gut dastehen zu wollen, ne? So dieses Thema oder auch dieses ich muss leisten, also ich habe das Thema immer noch und also andere, wir haben da auch drüber gesprochen. Ja, habe ich noch was vergessen, noch was Wichtiges? Möchte noch jemand von euch was sagen? ja, und wir hatten aber auch, fand ich auch interessant, weil du gesagt hast, du hast es erfahren, dass du ihr seid gerade nicht in der Gemeinde und ihr habt aber die Erfahrung gemacht, dadurch, dass ihr mit Jesus alleine seid und dass auch letzten Endes nur Jesus das geben kann. Und das ist eben auch, also, dass auch dieses Alleinsein mit Jesus die wichtige Erfahrung ist für euch. Oder wahrscheinlich für jeden, aber dass ihr die gerade gemacht habt, die Erfahrung. Ja. Amen.
Amen. Danke an die Gruppe. Danke für deine Moderation, dass du deinen Nullbock überwunden hast. So gehen wir in die Gruppe hier hinten. Wer möchte es machen? versuch bitte immer das, was in der Gruppe war, wiederzugeben, nicht nur eure eigene Meinung. Okay?
Also die erste Frage, warum bist du auf einer christlichen Lebensreise? Das zeigt sich praktisch oft sehr, dass Leute, wenn einer Christ geworden ist, der wie ein Senfkorn etwas hineinfällt und das will ja wachsen. Und christliche Lebensreise heißt, jetzt beginnt was zu wachsen mit allen Schwierigkeiten. Da gibt es Steine oder oft andere Gegenstände, die einen das verhindern wollen. Das spürt man und man will trotzdem wachsen, weil der Geist Gottes in uns ja wachsen möchte. Zweite Frage, warum bist du heute hier oder so? Weil ich merke, es gibt Gemeinschaften, wo kann man, da kann man wachsen und es gibt Gemeinschaften, da kann man nicht so gut wachsen. Und ich habe gemerkt, hier kann man relativ gut wachsen, weil man andere Christen kennenlernt von ganz anderen Gemeinden, wo man auch gut drüber reden kann. Und jetzt muss ich eines sagen, ich selber bin sehr sensibel und ich bin froh, wenn ich immer wieder sensible Leute treffe, weil ich merke, hier ist ein großes Unverständnis oft in Gemeinden, weil die Sensiblen etwas wahrnehmen, was die anderen nicht wahrnehmen. So, ja, mit wem kann man dann reden, wenn man etwas wahrnimmt und der andere nimmt das nicht wahrnimmt, dann bleibt man alleine. Und oder man nimmt etwas wahr, was nicht passt. Und dann weiß man nie genau, ist das mein Problem, ist das sein Problem, und das ist so wichtig, wenn man sich austauschen kann. Ganz, ganz wichtig. Ich spreche ein großes Plädoyer für alle, die sensibel sind, weil das sind ganz, ganz wichtige Leute für heute und für morgen, muss ich ehrlich sagen. Was ist dein Antrieb zu beten, die Bibel zu lesen? Ich merke, der Antrieb ist eigentlich oft, man hat andere Menschen gern und für die betet man dann einfach. Oder man nimmt etwas, ein Problem wahr, und dann betet man, weil man ja eh nicht weiß, wie man damit, oder man betet und weiß, weil man ja eh nicht weiß, wie man damit umgeht und dem Ganzen. Also das sind oft diese Antriebe aus Liebe oder aus Not einfach raus. Das ist für mich ganz einfach. Warum tust du manches davon nicht oder widerwillig? Da merke ich Folgendes. Da muss ich genau unterscheiden, ist das ein Problem von mir? Also habe ich nur irgendwo ein, ich sage, Werk des Fleisches oder eine Belastung? Oder nehme ich etwas wahr, wo ich einen Zwang spüre? Also wenn ich einen Zwang spüre, dann mache ich es sonst so widerwillig, weil wenn mich wer etwas aufzwingen will, dann blockt dir jeder ab. Also da muss man auch genau unterscheiden, warum man etwas widerwillig macht. Und ja, wo wir hinfahren, finden wir pures Gold. Dann merke ich, da finden wir, das ist, ich habe einen Freund, der ist manisch depressiv. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist das voll, drei Tage voll durch und dann voll unten. Und dann merke ich, die haben größte Probleme und ich merke, in ihm ist ein Gold da. Aber das ist echt sehr, sehr schwer zu finden. Und wenn ich ihm den Satz sage, sagt er, was hast du? Ja, es ist schwierig. Er muss selber finden, gleichzeitig braucht er Gebetsunterstützung. Und das Gold ist oft nicht gleich zu nennen, weil es oft so versteckt ist. Also da braucht man echt oft längere Zeit. Aber es ist Gold da, weil ja jeder, weil Gott jeden Menschen irgendwie. Und da merke ich, das ist die Aufgabe der Gemeinden oder auch hier, dass wir uns gegenseitig Mut zusprechen und sagen, du, das ist super, das kannst du. Oder ein Bild bekommen, ja, das finde ich bei so größeren Gruppen ist einfach super, Daniel.
Danke dir, Dankeschön. So, jetzt gehen wir noch zu der Gruppe da hinten hin. Wer hat von euch Bock? Alle gucken weg. Also wenn ihr nichts sagen wollt, ist auch okay. Möchte keiner was sagen.
Ich denke, ich kann kurz teilen. Ganz unterschiedliche Lebensgeschichten, Lebensalter, Weisheit mit Jesus gegangen und aber auch wieder ganz von ihm weggegangen. Und ganz ehrlich gesagt, viel auch Gefangenheit in Umständen, um dann auch wieder Befreiung und Loslösung erlebt zu haben. Und bei mir war es jetzt auch die letzten Jahre zum Beispiel dieses Thema ganz klare Offenbarung. Du hast vieles getan, um Menschen zu beeindrucken. Ja, du hast vieles getan, was nicht mein Wille für dich war. Ja, oder die Bereiche Rebellion und Stolz. Das hat er offenbart, ja, und das ist niederfallen und sehen und denken, wow, wie willst du da Gold draus machen? Und Ängste hat er auch offenbart und es war ein wunderschönes Miteinander, dieses, wie viel im Wort des Wort Gottes steckt, wie viel Kreativität, wie viel Leben, wenn wir dem treu bleiben und das wirklich erfassen und dran glauben. Niemals, weil wir es müssen, sondern weil wir es vom tiefsten Innern wissen. Es ist der einzige Weg, um wirklich in Gottes Gnade zu leben, in seiner Fülle zu leben und wirklich rein und geheiligt auch zu werden, und zwar von ihm und nicht aus eigenen Werken.
Herzlichen Dank. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Gruppen, oder? Da hier, ja, da haben wir die, danke, Uwe. Die Background-Gruppe. Backstage.
So. Hier sieht man es auch. Also, der erste Punkt, warum bist du auf deiner christlichen Lebensreise? Das eine ist, dass diese Lebensreise initiiert wurde durch die familiäre Prägung, die man erlebt hat, wenn Verwandte gläubig sind und es einem quasi vorleben, oder auch durch Begegnungen, sei es jetzt, dass Christen auf einen zugekommen sind oder dass Gott einem selber begegnet, weil Gott, es heißt also schön, viele sind berufen und wenige sind auserwählt, und das Schöne daran ist, dann zu merken, ich bin auserwählt, und was der Uwe auch immer wieder gesagt hat, diesen Vers aus dem Philipperbrief, dass er das gute Werk vollenden wird. Genau, und das ist die große Hoffnung, die wir alle in uns tragen, und dass wir eben in die Herrlichkeit kommen und auf ewig Gemeinschaft mit Gott haben. Warum sind wir hier? Warum sind wir im Gottesdienst oder im Hauskreis? Je nachdem, welcher Rahmen da ist. Also wir sind in einer sehr großen Gemeinde, da ist jetzt nicht viel Möglichkeit, einen großen Austausch zu haben. Deshalb ist es eigentlich gut, wenn man entweder einen christlichen Freundeskreis hat, das muss nicht unbedingt ein Hauskreis sein, wo eine Vertrauensbasis da ist, und das pflegen wir jetzt zum Beispiel auch, wo man auch außerhalb der Ehe Dinge besprechen kann, oder im Männergespräch oder im Frauengespräch, je nachdem. Hier bin ich, oder hier sind wir, denke ich, alle, um ermutigt zu werden, Lehre zu bekommen und vielleicht auch, dass Gott uns hierher geführt hat, so wie mich jetzt zum Beispiel, in der Situation, in der ich jetzt gerade bin, zu mir sprechen will. Der Antrieb zu beten, was ich jetzt aus unserer Gruppe so gehört habe, ist einfach der Austausch mit Gott. Und zwar nicht nur ich spreche jetzt, sondern auch das hörende Gebet, dass man hört, was Gott zu einem spricht. Die Bibel zu lesen ist auch der Weg, wie Gott zu uns spricht, und einfach auch durch das Lesen in der Bibel im Glauben gestärkt zu werden und gelehrt zu werden. Und anderen vom Glauben zu erzählen, da haben wir in unserer Gruppe gemerkt, da tickt jeder so ein bisschen anders, je nachdem, wie er auch geprägt ist oder was er für eine Berufung hat. Der eine ist eher so, dass er evangelistisch unterwegs ist, der andere ist eher so im Hirtendienst unterwegs, und beides ist wichtig. Das heißt, es muss nicht jeder der Mega-Evangelist sein, sondern es ist wichtig auch, die jungen Christen, die Babychristen, die jetzt quasi neu in die Familie kommen, auch zu begleiten und sie zu stärken und zur Reife zu bringen. So weit, so gut. Nur noch kurz, widerwillig. Widerwillig ist die weltliche Ablenkung, ja, was wir immer wieder sehen, sei es Medien oder was weiß ich was. Oder auch, dass eben jemand was dagegen hat. Es gibt ja einen Gegner, der nicht will, dass wir beten, dass wir die Bibel lesen oder auch anderen vom Glauben erzählen. Aber er ist ein besiegter Feind.
Amen.
Soweit, so gut. Danke.
Danke dir. Herzlichen Dank. Danke an alle Gruppen. Das war sehr schöne Feedbacks. Und machst du mal das Mikrofon auf Null? Ja, wenn wir ehrlich sind, gibt es neben begeisternden Zeiten in unserem Glaubensleben aber auch die Abschnitte, in denen wir merken, dass unsere äußerliche Motivation, christlich zu agieren, auch Schattenseiten hat. Wir tun manches aus frommer Gewohnheit, aus frommer Tradition. Wir tun manches, um geistig vor anderen gut dazustehen. Oder wir haben die Angst, dass Gott auf uns sauer ist, wenn wir es nicht tun, was wir tun. Und es hilft dann nichts mit markigen Proklamationen, ein Christ soll das und das tun, diese Dinge zu verdrängen. Auch Durchhalteparolen helfen uns nicht weiter. Sondern wir müssen lernen, vor Gott ehrlich zu sein, jeden Tag uns auch selber hinzustellen, diese Fragen mal an sich selber immer jeden Tag neu zu stellen, zu fragen, Vater, wo sind Bereiche, wo ich eigentlich aus anderen Motiven ticke, und Hilfe in die richtige Motivation zu kommen. Du musst dich nicht schämen, vor Gott hinzustehen, zu sagen, ich suche Ehre, ich suche Anerkennung oder ich möchte gut dastehen oder ich tue es, weil ich Schiss vor dir habe oder weil ich es aus frommer Tradition tue. Nur so, wenn wir ehrlich vor ihm sind, das heißt, wenn ins Licht kommt, sagt die Bibel, dann ist er treu und gerecht, dass er uns von aller Verfehlung reinigen kann. Wenn wir es verstecken, dann zeigen wir ihm eigentlich eins, dass wir vor ihm auch eine Maske tragen. Er schaut auch hinter jede Maske. Und du musst dich nicht schämen vor ihm, er kennt dich sowieso, aber er freut sich riesig, wenn du zu ihm ehrlich kommst und auf dich sagst, du Papa, da habe ich ein Problem und da hänge ich fest und da komme ich einfach nicht weiter. Dann machst du den Weg frei, dass er kommen und handeln kann. Ich möchte euch, ich werde jetzt ein bisschen springen, weil wir haben doch ein bisschen von der Zeit her, aber das möchte ich euch noch gerne zeigen. Das ist von Bernhard von Clairvaux. Das ist ein wunderschönes Ding, da wollen wir uns auch noch miteinander beschäftigen. Ja, Bernhard von Clairvaux. Die drei Stufen der Liebe. Es gibt drei Stufen der Liebe. Die des Knechtes, des Lohnarbeiters und die des Sohnes und der Tochter. Der Knecht preist den Herrn, weil er mächtig ist. Der Lohnarbeiter preist den Herrn, weil er ihm gut tut, um des Lohnes willen. Der Sohn, Tochter preist den Herrn wegen seiner Güte und Liebe und weil er Kind ist. Der Knecht fürchtet um sein Überleben. Der Lohnarbeiter will es etwas bringen, Position. Der Sohn, Tochter ist einfach gern beim Vater um des Vaters Willen. Deshalb handeln die beiden Ersten, der Knecht, der Gott fürchtet, und der Lohnarbeiter, der etwas von ihm haben will, in eigenem Interesse. Nur die Liebe, die den Dritten, Sohn, Tochter beseelt, sucht nicht den eigenen Vorteil. Denn weder die Frucht noch die nur auf eigenes bedachte Liebe kehren die Seele wirklich um. Denn weder die Furcht noch die nur auf eigenes bedachte Liebe kehren die Seele um. Die Regungen, Furcht und Eigeninteresse verändern ein wenig unser frommes Gesicht oder das Verhalten, aber niemals unser Herzensstreben und seine Ausrichtung. Lass es mal auf dich wirken, auch, und dann wollen wir nochmal in den Gruppen uns darüber austauschen, wo sind wir. Wir müssen jetzt nicht die Hosen runterlassen, na schau mal, ich bin der oder der, sondern dass ihr habt euch jetzt ja schon ein bisschen gefunden, dass ihr euch darüber mal austauscht, wo bin ich manchmal. Manche sind ja dort und sind dort, und dass ihr da noch ein bisschen in den Austausch reinkommt. Wir wollen dann auch nochmal uns kurz, wir geben uns noch 10 Minuten Zeit und dann wollen wir abschließen. Okay? Also wendet euch nochmal einander zu. Heute müsst ihr arbeiten für euer Geld. Ihr habt das alles in den Skripten, die ihr dann habt.
Brauchst du das andere Mikro dann nochmal?
Nee, das brauche ich nicht mehr. Ja, das kannst du haben, komm. Das ist eine andere Session, die wir nicht gehalten haben. Die kannst du aber trotzdem haben. So, wir landen. Please fasten your seatbelt. We arrive. Ja, ich denke, ihr habt einen guten Austausch gehabt. Ich habe euch beobachtet, ihr habt sehr engagiert miteinander gerungen. Das ist sehr gut und sehr schön. Ich möchte einfach sagen, zusammenfassend jetzt zu diesem Bernhard von Clairvaux Text, Niemand ist vollkommen in der dritten Gruppe. Ich glaube, das habt ihr auch herausgefunden in euren Gruppen. Niemand ist vollkommen in der dritten Gruppe. Wir haben alle Anteile aus der ersten, der zweiten Gruppe in uns, wo wir aus Eigeninteresse, aus Angst, aus Furcht handeln. Aber wir haben auch die Liebe in uns. Und deswegen ist das Thema unseres Seminars diese Woche, wir sind Gold und Asche. Auch darin haben wir Gold und Asche in uns. Und es ist sehr wichtig, dass wir das einsehen, bekennen, dass wir diese Asche dem Vater hinhalten und ihn immer wieder jeden Tag neu bitten, verwandelt die Asche in mir in Gold. Was nicht bedeutet, ein sündloser Heiliger zu sein, sondern zu vertrauen, dass Gott der Vater mich durch Christus makellos ansieht und trotz meiner Schwäche mit mir arbeitet und mit mir vorangeht. Und solches zu tun heißt auch Vergebung und Gnade zu empfangen und darin zu leben. Und wenn du vom Vater immer wieder jeden Tag Vergebung und Gnade erfährst, dann möchte er auch, dass du sie an anderen Menschen weitergibst, dass du barmherzig bist, gnädig und gütig. Darum beten wir am Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist ein schweres Gebot, aber da können wir auch immer wieder neu lernen. Weil Vergebung bewusst zu empfangen, verändert uns paradoxerweise auch innerlich immer mehr. Vergebung macht demütig. Darüber werden wir heute Abend sprechen, die Kraft der Demut. Weil man sich der eigenen Unvollkommenheit mehr und mehr bewusst ist. Und es fällt einem zunehmend schwieriger, über andere zu urteilen, die auch unvollkommen sind. Weil man seine eigene Unvollkommenheit immer mehr sieht. Aber das braucht auch Zeit, bis man das sehen kann. So lässt Gnade und Vergebung, empfangene Vergebung uns auch andere vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Empfangene Vergebung verändert mich und mein Verhalten und überwindet auch in mir, was mich bindet. Ich habe das gestern erzählt, wo Gott mir immer wieder und wieder mit dem Computerspiel vergeben hat. Das hat irgendwas in mir ausgelöst und dann wurde es schwächer und schwächer und schwächer und schwächer. All das macht uns zu liebenden Menschen, die zunehmend mehr lieben können, die sich nicht anstrengen, ich muss jetzt lieben, sondern es fließt aus dir. Jesus hat versprochen, aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das ist kein frommer, dummer Spruch, das ist etwas, was er sagt, das ist eine logische Konsequenz. Wenn du mit mir lebst, werde ich aus dir herausströmen. Und das ist eine Ausstrahlung von Liebe und Güte, die unterstreicht dann das Wort deines Zeugnisses, dein Leben. Menschen sehen nicht, hören nicht nur etwas, sondern sie sehen auch etwas. Sagt der Jesus auch, lasst eure guten Werke leuchten vor den Menschen, dass sie sie sehen, euren Vater im Himmel darüber preisen. Nicht so, guck mal, was ich Tolles mache, sondern da fällt mir so eine Story ein, ein Freund von mir, der hat im Haus wohnt ein Freund von ihm, der ist Kfz-Mechaniker und ist Christ. Und der kommt eines Tages runter, sieht seinen Nachbar am Auto rumwerkeln, so verzweifelt, sagt er, kann ich Ihnen helfen? Ja, mein Wagen springt nicht an. Das lassen wir gucken. Sieht er, ist es eine Starterkabel locker, macht es fest. Und der Mann bedankt sich überschwänglich. Und dann geht der Freund her und sagt, darf ich Ihnen noch was geben? Da rennt er zu seinem Auto, holt eine Bibel raus, hat immer so einen Karton voll Bibeln und sagt, das wollte ich Ihnen geben, ich bin Christ. Weißt du, was die Reaktion war von dem anderen? Ach, deswegen haben sie mir geholfen. Also ist dann das andere Extrem, nur wenn manchmal dann, wenn wir das so, ja, so komisch vorzeigen. Ne? Ich habe dir geholfen, weil ich Christ bin, jetzt musst du aber auch mir mal zuhören. Das ist nicht gemeint mit Liebe. Liebe hilft und verlangt nichts dafür, auch nicht, dass du mir zuhörst oder mein Traktat annimmst. Ne? Sondern das macht uns zu liebenden Menschen. Und ich möchte abschließen mit dem Korintherbrief, das bekannte Kapitel, das sich ja auch auf das, diese Liebe, die Paulus da beschreibt, ist kein Befehl an uns, sondern er beschreibt eigentlich die Liebe Gottes, die er zu uns hat. Habe ich jetzt in die verkehrt? Ah ja, ich habe es verkehrt umgehalten. Der Zeit, dass wir Pause machen. Ich habe zu wenig Kaffee getrunken heute Morgen. Ja. Das möchte ich euch gerne vorlesen. Ich habe das immer Gott davor gesetzt, damit es bewusster wird. Es ist Gottes Liebe. Gottes Liebe hat Geduld. Gottes Liebe ist gütig. Gottes Liebe kennt kein Neid. Gottes Liebe macht sich nicht wichtig und bläht sich nicht auf. Gottes Liebe ist nicht taktlos und sucht nicht sich selbst. Er verurteilt dich nicht einfach, er stellt dich nicht bloß. Das hat Jesus nie gemacht mit den Sündern. Ja. Und er sucht nicht das Seine. Gottes Liebe lässt sich nicht reizen. Gott lässt sich nicht reizen durch unsere Dummheit, durch unsere Idiotien, durch unsere Doofheit, die wir haben. Er ist barmherzig, er trägt das Böse nicht nach. Er gibt uns immer wieder neue Chancen. Er vergibt uns 7 mal 70 mal, das ist 490 mal am Tag pro Fall. So viel habe ich noch nie vergeben. Gottes Liebe freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gottes Liebe erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Gott ist immer voller Hoffnung für dich, weil er weiß, dass er dich vollenden wird. Sie hält allem stand. Er hält all deiner und meiner Dummheit stand, seine Liebe. Lässt sich davon nicht beirren. Seine Liebe wird niemals aufhören. Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei werden bestehen bleiben, aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Und deswegen sagt Johannes so treffend, Gott ist die Liebe. Vater, und so beten wir jetzt auch, dass wir das, was wir heute Morgen gehört und empfangen haben, dass du uns hilfst, wie können wir das in unser Leben implementieren, Vater? Wie können wir von dir beschenkt werden, immer mehr aus den richtigen Motiven zu tun, was wir tun? Auch unser christliches Leben nicht zu tun, um etwas von dir zu kriegen, sondern weil wir dich einfach lieb haben, weil wir es gerne machen. Schenk uns aber auch diese Ehrlichkeit, Vater, dass wir vor dir ehrlicher werden, immer ehrlicher werden, wo wir es vielleicht aus falschen Motiven tun, wo wir vielleicht aus Furcht und Angst vor dir agieren. Vater, reinige unsere Motive. Lass uns vor dir ehrlich sein. Lass uns die Gnade haben, ins Licht zu treten, in dein Licht. Du siehst doch sowieso alles, dass wir uns darstellen, wie wir wirklich sind, dass wir unsere Wunden, unsere Narben dir hinhalten. Nur du kannst sie heilen. Und wenn wir sie vor dir verstecken, kommst du nicht ran. Und so bete ich dich auch, dass du uns frei machst von allen religiösen Verstellereien und Maskenträgereien. Ich möchte auch für all die Gemeinden beten, denen wir sind oder den Werken, wo wir Einfluss haben, dass du sie segnest, dass die Gemeinde Gottes immer mehr ein Ort wird, ein Krankenhaus genesener Seelen, wo wir die sein dürfen, die wir wirklich sind, wo wir uns nicht sonntags verstellen müssen vor den anderen, wo wir nicht so tun müssen, als ob, und das ist so oft der Fall. Ich bete, dass du auch dort immer mehr Transformation bringst. Lass uns Anfänger sein, lass uns nicht klagen über die Zustände in den Gemeinden, lass uns durch das stille Tun des Besseren ein Beispiel werden, das sichtbar wird, das Schule macht, das andere inspiriert und motiviert. So segne jetzt auch den Nachmittag, der vor uns liegt, Vater. Gib uns bei diesem schönen Wetter schöne Zeit draußen in der Natur oder wenn wir ruhen wollen und müssen. Gib uns auch dort Ruhe, Kraft und Erfrischung und segne die Gespräche, die Begegnungen, die wir heute haben werden. Danke für alles, was du für uns orchestriert hast und vorbereitet hast. In Jesu Namen segnen wir auch das Essen, das jetzt auf den Tisch kommt. Und danken dir dafür. Amen, Amen, Amen. So, ihr habt's